Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen hier heute Nachmittag in Celle. Ich freue mich mal wieder bei euch zu sein. Das Thema ist das zweite Buch der Könige. Und wie schon im Gebet gesagt, ist das ein sehr ernstes Buch, eigentlich ein trauriges Buch, das von vielen negativen Dingen spricht. Aber wir werden am Nachmittag sehen, dass dieses Buch auch ein ermutigendes Buch ist. Ein Buch, das uns helfen möchte, in der Nachfolge hinter dem Herrn Jesus treu zu sein. Bevor wir mit dem eigentlichen Vortrag beginnen, möchte ich gerne etwas aus diesem Buch vorlesen, und zwar aus dem Kapitel 17, ziemlich aus der Mitte des Buches, 2. Könige 17. Und das, was wir lesen, zeigt eigentlich so ein bisschen diesen vorwiegend ernsten Charakter, den dieses Buch hat. Es ist eigentlich wie so eine Art Resümee mitten im Buch. Ich lese aus 2. Könige 17, Abvers 7. Oder ich lese Abvers 6. Im 9. Jahr Hoseas nahm der König von Assyrien Samaria ein und führte Israel nach Assyrien weg. Und dies geschah, weil die Kinder Israel gesündigt hatten gegen den Herrn, ihren Gott, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, aus der Hand des Königs von Ägypten, und weil sie andere Götter fürchteten und in den Satzungen der Nationen wandelten, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte, und der Könige von Israel, die diese gemacht hatten. Und die Kinder Israel trieben gegen den Herrn, ihren Gott, heimliche Dinge, die nicht recht waren. Und sie bauten sich Höhen in allen ihren Städten, von den Türmen der Wächter bis zu den festen Städten. Und sie errichteten sich Bildsäulen und Aschereme auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum. Und sie räucherten dort auf allen Höhen, wie die Nationen, die der Herr vor ihnen weggeführt hatte, und sie taten böse Dinge, um den Herrn zu reizen. Und sie dienten den Göttern, von denen der Herr ihnen gesagt hatte, so etwas sollt ihr nicht tun. Und der Herr warnte Israel und Juda durch alle Propheten, alle Seher, indem er sprach, kehrt um von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote, meine Satzungen, nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten und das ich euch gesandt habe durch meine Knechte, die Propheten, aber sie hörten nicht und verhärteten ihren Nacken. Vers 18. Da erzürnte der Herr sehr über Israel und tat es vor seinem Angesicht weg. Es blieb nichts übrig als der Stamm Juda allein. Auch Juda hielt nicht ein positives Beispiel herausgreifen. Wir haben im Gebet von positiven und negativen Beispielen gesprochen, von Warnungen und von Ermutigungen. Und ich möchte gerne in dem zweiten Vortrag ein sehr ermutigendes Beispiel vorstellen, das Gott uns in diesem Buch gibt. Und zwar ist das der letzte König Judas, der nach Gottes Wohlgefallen gelebt hat. Das ist der König Josia. Selbst über das Leben Josias könnte man problemlos 3 oder 4 Vorträge halten. Insofern wird auch der zweite Vortrag ein Überblick sein, aber eben ein Überblick in Miniatur, nämlich über das Leben und Wirken Josias. Aber jetzt zuerst das zweite Buch der Könige im Überblick. Und ich möchte versuchen, jetzt in dieser ersten Hälfte 8 Punkte vorzustellen, damit ihr euch ein wenig orientieren könnt. Wir wollen zunächst einmal das Generalthema dieses Buches ein wenig ansehen. Wir wollen schauen, welche Stellung dieses Buch im Kanon des Alten Testamentes hat. Wir wollen drittens etwas nachdenken über den Verfasser und die Zeit der Niederschrift. Das sind alles relativ kurze Punkte. Wir werden dann sehen, wie das Buch der Könige, das zweite Buch der Könige, die Berichterstattung gibt. Wir wollen fünftens sehen, welche Könige behandelt werden. Könige einmal in Israel, dem 10-Stämmereich, und in Juda, dem 2-Stämmereich. Dann wollen wir uns ein wenig ausführlicher mit der Frage beschäftigen, das ist das 6., welchen Zweck und welche Niederschrift hat denn, welchen Zweck hat denn die Niederschrift dieses Buches für uns heute? Es ist interessant, sich mit den historischen Fakten zu beschäftigen, mit Fragen wie Verfasser und Niederschrift, Stellung im Kanon. Das ist alles gut, wenn wir das tun, wenn wir darüber ein wenig Bescheid wissen. Aber wichtiger ist natürlich die Frage, was hat uns das denn zu sagen? Was ist der Zweck der Niederschrift? Was hat Gott beabsichtigt für uns heute, um uns dieses Buch der Könige, dieses zweite Buch der Könige zu erhalten? Wir werden dann kurz eine Gliederung des Buches noch vorstellen, in Punkt 7 und schließlich achtens ein kurzes Fazit ziehen. Ja, das Generalthema des Buches ist nicht sehr schwierig. Es geht um die Fortsetzung der Geschichte des Königstums in Israel, 10 Stämme, und Juda, 2 Stämme. Eine Fortsetzung, die ihren Anfang natürlich genommen hat in den beiden Büchern Samuel und im ersten Buch der Könige, diese 3 Bücher, die euch bei den letzten Malen hier beschäftigt haben. In diesen 4 Büchern, 2 Samuel, 2 Könige, geht es um das Königtum in Israel, um den Beginn unter David, unter Saul und David und Salomo, den Aufstieg speziell unter David und Salomo und dann leider auch den Verfall, den Abfall und Niedergang und das Ende des Königtums, das wird uns speziell im zweiten Buch der Könige beschäftigen. Es ist interessant zu sehen, dass die Bücher Samuel, 1. und 2. Samuel, deutlich detaillierter berichten, deutlich ausführlicher sind. Sie bilden ungefähr 100 Jahre der Geschichte Israels ab, während die beiden Bücher der Könige etwa 400 Jahre der Geschichte Israels abbilden, wenn wir beide Bücher zusammennehmen, von David bis Joachim. Also Samuel ist deutlich ausführlicher, ihr habt das betrachtet und gesehen, während die beiden Bücher der Könige einen größeren Zeitraum in der Geschichte Israels abdecken. Insgesamt kann man, wenn man das Königtum in Israel betrachtet, ich wiederhole das, was ihr wahrscheinlich auch schon gesehen habt, 3 Phasen unterscheiden, aber es ist vielleicht gut, das nochmal kurz zu erinnern. In der ersten Phase war Israel, das 12-Stämme-Reich, ein vereintes Königreich und die Könige Saul, David und Salomo, von denen die Bücher Samuel und 1. Könige berichten, haben über dieses komplette Königreich Israel, über alle 12 Stämme regiert. Und das war auch Gottes Absicht so. Das wollte Gott so haben. Dass es anders kam, lag nicht an Gott, sondern lag an der Sünde, eigentlich der Sünde Salomos und seiner Nachfolger. Die zweite Phase dieses Königtums oder Königreiches in Israel ist die Phase des geteilten Königreiches, wo es ein Nordreich gab, die 10 Stämme, oft Israel genannt, und das Südreich, die eigentlichen Thronfolger Davids, Juda und Benjamin, häufig Juda genannt. Und dann sehen wir die dritte Phase, das ist das Ende des jüdischen Königtums, nachdem die 10 Stämme Israels durch die Assyrer deportiert worden sind und dieses 10-Stämme-Reich zu einem Ende kam. Das ist das, was wir in 2. Könige 17 gelesen haben, wo Gott dieses Zwischenfazit zieht. Also Phase 1, ein vereinigtes Königreich, 12 Stämme unter Saul, David und Salomo. Phase 2, ein geteiltes Reich, Nordreich, Südreich, parallel nebeneinander. Und eine dritte Phase, wo nur noch das Südreich Juda übrig blieb, bis sie dann in die babylonische Gefangenschaft geführt wurden. Leider muss man sagen, und das finden wir gerade im zweiten Buch der Könige, dass sich beide Teile, Nordreich und Südreich, 10 Stämme und 2 Stämme, nach der Teilung des Reiches negativ entwickelt haben. Dass sie abgewichen sind von Gott. Und wir haben das Urteil, dass Gott über beide Stämme gefällt hat, Israel und Juda, in 2. Könige 17 gelesen. Im Nordreich, also im 10-Stämme-Reich, gab es nur Niedergang und Verfall. Vom ersten bis zum letzten König haben alle Könige getan, was böse war in den Augen Gottes. Sicherlich in unterschiedlicher Intensität, aber über alle Könige des Nordreiches fällt Gott dieses Urteil. Sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Sie folgten ihren eigenen Gedanken, ihren eigenen Ideen. Sie wandelten in den Sünden ihrer Vorväter. Und vor allen Dingen haben sie sich dem Götzendienst ergeben und nicht Gott, dem lebendigen und wahren Gott, gedient, so wie Gott es im Gesetz gefordert hatte. Wenn wir die Geschichte des Südreiches nehmen, der zwei Stämme, also der Thronfolger von David, dann sehen wir, dass es dort auch leider Verfall und Niedergang gab. Allerdings gab es zwischendurch immer wieder Könige, die das getan haben, was Gott wollte, die das getan haben, was recht war in den Augen Gottes, so wie wir das häufig in diesem Buch lesen. Und das sind diese positiven Beispiele, von denen wir gehört haben und von denen wir auch heute Nachmittag noch weiter hören werden. Trotzdem, am Ende blieb für beide Teile, Nordreich und Südreich, nur Gericht und Gefangenschaft, Deportation übrig. Die einen, die 10 Stämme, nach Assyrien, und dort haben sie sich gänzlich aufgelöst. Die anderen, die 2 Stämme, kamen in das babylonische Exil, von wo aus Gott sie dann wieder zurückgebracht hat in ihr Land unter Esra und Nehemia und zuerst unter Zerubabel und Haggai. Aber das Königtum war damit zu einem Ende gekommen. Ja, das zeigt hier noch einmal ein wenig geografisch, wie das Nordreich und das Südreich liegen. Das Südreich im Süden mit der Hauptstadt Jerusalem, das Nordreich nördlich mit der Hauptstadt Samaria. Interessant ist, und davon haben wir auch eben in unserem Text in 2. Könige 17 gelesen, dass in die Geschichte der Könige die Geschichte einiger wichtiger Propheten eingewoben ist. Diese Propheten hat Gott als Warner und als Mahner geschickt. Wir haben das gelesen. Gott hat sich aufgemacht und hat seinem Volk Propheten gegeben. Diese Propheten sollten aufrütteln. Diese Propheten sollten dem Volk Israel und den beiden Stämmen ihren Zustand klar machen. Aber vor allen Dingen wurden sie aufgefordert, zu Gott zurückzukehren. Die beiden herausragenden Propheten sind natürlich Elia, auch im ersten Buch der Könige schon, und dann besonders Elisa im 2. Buch der Könige. Ein mächtiges Werkzeug in der Hand Gottes in einer ganz komplizierten und schwierigen Zeit. Aber auch Jesaja kommt im 2. Buch der Könige vor als Prophet und auch eine Prophetin, die Prophetin Hulda im Leben Josias. Die werden wir dann im 2. Vortrag noch ein wenig näher anschauen. Wir sehen, dass Gott sich um sein Volk kümmert. Und das ist eigentlich eine sehr positive Botschaft bei allem Negativen dieses Buches. Gott lässt sein Volk nicht einfach laufen. Gott kümmert sich. Gott schickt diese Propheten, das hat er damals getan, und das tut er in einer etwas anderen Form heute. Er schickt Männer und auch Frauen, die das Volk aufrütteln sollen, die helfen sollen, den Weg zu Gott wieder zurückzuführen. Nun, in mancher Hinsicht, das möchte ich jetzt schon sagen, gleicht das 2. Buch der Könige der Zeit, in der wir heute leben. Eine Zeit von Degeneration, von Rückgang, von Niedergang. Eine Zeit, wo viele christliche Werte aufgegeben werden und wo andere Werte deutlich wichtiger werden. Und wir müssen sagen, wo christliche Werte nicht nur aufgegeben werden, sondern wo christliche Werte regelrecht bekämpft werden und für falsch gehalten werden. In einer solchen Zeit leben wir. Das ist eigentlich keine schöne Zeit. Und doch gibt es erstens auch in dieser Zeit Menschen, die es doch mit dem Wort Gottes ernst nehmen. Aber zweitens lässt Gott die Menschen auch nicht einfach laufen. Es gibt immer solche Mahner und Warner, solche Propheten in diesem Sinne verstanden, die Gott schickt, um uns zurückzubringen zu ihm. Auch wenn wir in unserem persönlichen Leben solche Zeiten vielleicht von Niedergang und Rückgang und Degeneration feststellen, dann lässt Gott uns nicht laufen, sondern er kümmert uns. Es gibt andere Propheten, die auch in der Zeit der Könige gelebt und gewirkt haben. Das können wir aus ihren Bibelbüchern entnehmen, die aber interessanterweise im zweiten Buch der Könige nicht namentlich erwähnt werden. Zum Beispiel Jeremia oder Hosea, Amos, Micha, Obadja, Nahum, Habakuk, Zephania, die meisten kennen wir als sogenannte kleinen Propheten, die haben in dieser Zeit zweite Könige gelebt, aber sie werden in dem Buch selber nicht ausdrücklich erwähnt. Wir kommen zum zweiten Punkt, die Stellung des zweiten Buchs der Könige im Kanon des Alten Testamentes. Wir sind ja, wenn wir unsere Bibeln aufschlagen, denke ich, weitgehend damit vertraut. Erst kommen die beiden Bücher Samuel, dann kommen die beiden Bücher Könige und dann kommen die beiden Bücher Chroniker. Nun, das Alte Testament ist in Hebräisch geschrieben worden, jedenfalls der allergrößte Teil, bis auf ganz, ganz wenige Kapitel. Und wenn man eine hebräische Bibel nimmt, dann bilden die beiden Bücher der Könige eine Einheit. Sie gehören zusammen, sie sind eigentlich ein Buch. Insofern hätte man diese beiden Bücher auch zusammen behandeln können. Die Teilung in zwei Bücher, erste und zweite Könige, die erfolgt zum ersten Mal in der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Da haben die Übersetzer, das waren auch Juden, zum ersten Mal diese Teilung vorgenommen, die wir heute kennen. Und später in der Vulgata, der lateinischen Übersetzung der Bibel, also viele Jahrhunderte später, ist auch diese Teilung in erste und zweite Könige erfolgt. Also das eine Buch ist in zwei Bücher geteilt worden und so kennen wir heute zwei Bücher. In der Vulgata werden die Bücher Samuel und Könige eigentlich als vier Bücher gezeigt. Vier Bücher der Königreiche oder vier Bücher der Königsherrschaft oder vier Bücher der Könige einfach. Aber ob es nun erste, zweite Samuel, erste, zweite Könige oder erste bis vierte Könige ist, das spielt eigentlich keine Rolle. Entscheidend ist, dass der Text derjenige ist, der uns von Gott gegeben worden ist. Die Einteilung in Bücher, in Kapitel, in Verse ist ohnehin etwas, was Menschen getan haben. Sicherlich hat Gott diese Menschen auch dabei geführt, aber inspiriert ist der Text, nicht so sehr die Einteilung. Man sieht das auch, wenn man erste und zweite Könige anschaut, wo die Teilung gemacht worden ist, dann ist die Teilung fast etwas willkürlich vorgenommen. Der Bericht über den Propheten Elia und auch über den König Asia werden einfach ein wenig durchgeschnitten, aber egal, wo man geteilt hätte, es wäre immer so ein Schnitt gekommen. Ja, im hebräischen Kanon bilden die Bücher der Könige das fünfte Buch der vorderen Propheten und bringen diesen Teil zu einem Abschluss. In den deutschen Bibeln nehmen die Bücher der Könige Platz 11 und Platz 12 ein. Ja, die beiden Bücher der Könige sind eingebunden in die Bücher Samuel und Chroniker. Erst kommen die beiden Bücher Samuel, dann kommen die beiden Bücher Könige und dann die beiden Bücher Chroniker. Dazwischen, also zwischen Samuel und Chroniker, stehen diese beiden Bücher der Könige und dort stehen sie auch zurecht. Denn das erste Buch Samuel zeigt uns den Beginn des Königtums unter Saul und dessen Ende. Ihr erinnert euch, Saul, ein Mann, den die Menschen ausgewählt hatten, nicht ein Mann, den Gott gewollt hatte. Und sein Königtum hatte keinen Bestand. Dann kommt David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Kein perfekter König, kein perfekter Mensch, ein Mensch mit Fehlern wie wir und doch ein Mensch, ein König nach dem Herzen Gottes, weil er immer wieder zurückkehrte zu Gott, weil er seine Fehler einsah. Dann sehen wir im ersten Buch der Könige das Königtum unter Salomo. Ein wunderbares prophetisches Bild auch auf das kommende Friedensreich des Herrn Jesus. Aber dann danach die Teilung in das Nord- und Südreich. Und im zweiten Buch der Könige die Fortsetzung und das Ende des Königtums in Nord- und Südreich. Das sind mal so ganz kurz gesagt die Generalthemen dieser vier Bücher. Ja, die Bücher der Chroniker, die werdet ihr ja noch behandeln hier. Trotzdem sei vielleicht schon mal so viel dazu gesagt, diese beiden Bücher der Chroniker sind ja nicht einfach eine Fortsetzung der Geschichte von Samuel und Könige, sondern diese beiden Bücher der Chroniker bilden eine eigenständige Einheit. Sie wiederholen etwas aus der Geschichte von Samuel und Könige. Und doch merkt man beim Lesen der Bücher Chroniker sofort, dass es keine Wiederholung ist. Der Schwerpunkt in den Büchern der Chroniker ist anders. Wo Samuel und Könige 4 Bücher brauchen, brauchen die beiden Bücher der Chroniker nur 2 Bücher. Aber vieles, was in den Büchern Samuel und Könige steht, steht nicht in den Büchern der Chroniker. Das ist klar, weil sie kürzer sind. Aber umgekehrt ist es interessant, es gibt manche Einzelheiten in den Büchern der Chroniker, die in den Büchern der Könige nicht stehen. Mir ist das aufgefallen, ganz besonders bei der Geschichte von Josia, mit der wir uns dann im zweiten Teil etwas beschäftigen, da ist das Buch der Chroniker deutlich ausführlicher als das Buch der Könige. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht von William Kelly, einem Schriftgelehrten der Neuzeit. Der hat geschrieben, die Bücher der Chroniker haben einen völlig eigenen Charakter und eine eigene Schönheit. Sie sind von hohem moralischen Wert, denn sie zeigen uns, dass trotz des Verfalls aller Dinge, Bücher der Könige, der Ratschluss Gottes feststeht. Damit sollten wir uns heute trösten. Die Christenheit ist in einem Zustand des Verfalls. Dennoch scheitert der Ratschluss Gottes niemals. Das gibt den Gläubigen Trost und Zuversicht. Die Bücher der Chroniker sind, obwohl sie auch ein trauriges Thema behandeln, nämlich den Verfall und den Niedergang des Königtums, sind sie trotzdem sehr viel positiver, weil Gott immer wieder auf das aufmerksam macht, was für ihn Wert hat. Nur mal ein paar Unterschiede zwischen den Büchern der Könige und der Chroniker. Vielleicht wird das beim nächsten Mal dann auch etwas vertieft. Die Verfassungszeit ist unterschiedlich. Die Bücher der Könige sind früher geschrieben worden, nämlich während der Zeit der Deportation Judas nach Babylon. Die Bücher der Chroniker sind eindeutig nach der Zeit der Deportation geschrieben worden, also als die beiden Stämme unter Zerubabel zurückgekehrt waren nach Jerusalem. Der Schwerpunkt dieser Bücher ist ganz unterschiedlich. Die Bücher der Könige schreiben ausführlich über die Könige der 10 Stämme, während die Chroniker ausführlicher, viel ausführlicher über die Könige von Juda schreiben. Das ist auch interessant. Also die Könige haben es mehr mit den 10 Stämmen zu tun. Die 2 Stämme werden natürlich auch erwähnt. In den Büchern der Chroniker ist es gerade umgekehrt. Die Bücher der Chroniker sind offensichtlich von einem Propheten geschrieben worden. Das kann man an manchen Stellen des Buches merken. Die Bücher der Chroniker scheinen von einem Priester geschrieben zu werden. Das Thema Gottesdienst spielt in den Büchern der Chroniker eine noch größere Rolle als in den Büchern der Könige. Wir sehen das zum Beispiel bei der Beschreibung des ganzen Tempeldienstes unter Salomo. Das wird in den Chronikerbüchern viel ausführlicher beschrieben als in den Königebüchern. Ja, ein Unterschied auch in der Beschreibung, der Geschichtsbeschreibung der Könige. Die Bücher der Könige zeigen vielmehr die Verantwortung der handelnden Personen, also der Könige vor allen Dingen. Die Bücher der Chroniker zeigen uns mehr die Gnade und die Segensabsichten Gottes für das Haus Davids. Im Zentrum der Darstellung geht es sehr häufig um den Tempel, das Haus Gottes in Jerusalem. Die Geschichte der Könige der 10 Stämme wird nur wenig erwähnt. Es geht vielmehr um das, was in Jerusalem passierte, da wo das Haus Gottes, der Tempel war. Das nur mal so einige Unterschiede zwischen Könige und Chroniker, das könnt ihr vielleicht auch fürs nächste Mal noch mit gebrauchen. Ja, wenn man so ein Bibelbuch nimmt, dann ist natürlich die Frage, und das ist jetzt unser dritter Punkt, wer hat denn das Buch geschrieben und wann ist es geschrieben worden? Das ist jetzt nicht überlebenswichtig, dass man es weiß, aber es ist manchmal ganz interessant, weil es gewisse Rückschlüsse auch zulässt in der Interpretation. Nun müssen wir sagen, wer das zweite Buch der Könige geschrieben hat, wissen wir nicht. Bei manchen Büchern ist es eindeutig und klar, da wissen wir es. Bei manchen Büchern wissen wir es nicht. Aber Tatsache ist offensichtlich, dass es von einem einzigen Autor
geschrieben worden ist. Es gibt Bibelkritiker, die behaupten, das Buch der Könige, das zweite Buch der Könige, wäre von verschiedenen Verfassern zu unterschiedlichen Zeitpunkten geschrieben worden. Aber wenn man sich den Stil des Buches anschaut, wenn man sich vergegenwärtigt, dass viele Ausdrücke und Worte und auch Wortkombinationen immer wieder gebraucht werden, dann lässt das eigentlich nur den Rückschluss zu, dass ein Verfasser dieses Buch geschrieben hat. Und wenn es um die Zeit geht, dann ist es völlig klar, das kann man auch diesem Buch entnehmen, dass es nach der Deportation der Juden nach Babylon geschrieben worden ist, als ein Überrest schon nach Jerusalem zurückgekehrt war. Nun, es gibt natürlich sehr häufig jüdische Traditionen, wer ein Buch geschrieben hat. Die Juden gehen davon aus, dass Jeremia, den man ja auch den weinenden Propheten nennt, dieses Buch geschrieben hat. Jeremia, wir kennen ihn aus seinem eigenen Prophetenbuch, wir kennen ihn als Autor der Klagelieder. Jeremia, so nimmt man an, hat das zweite Buch der Könige geschrieben. Und in der Tat, es gibt eine Reihe von Argumenten, die durchaus für Jeremia sprechen. Es ist auffallend, dass er sich selbst in diesem Buch der Könige überhaupt nicht nennt. Im zweiten Buch der Chroniker kommt sein Name vor, aber im zweiten Buch der Könige kommt sein Name nicht vor. Das würde dafür sprechen, dass er es geschrieben hat und sich selbst nicht nennt. Der Stil, der Schreibstil des zweiten Buches der Könige gleicht ein wenig dem Stil des Propheten Jeremia, des Buches, das er geschrieben hat. Und das Thema Verfall und Niedergang passt natürlich auch sehr gut zu Jeremia, diesem feinfühligen, emotionalen Propheten Gottes. Wie gesagt, man nennt ihn den weinenden Propheten. Und das Thema Niedergang und Verfall würde gut zu Jeremia passen. Nun, egal, wer immer der Autor ist dieses Buches, es ist klar, derjenige, der es geschrieben hat, hat unter der Leitung des Heiligen Geistes genau das geschrieben, was er schreiben sollte, und er hat genau das nicht geschrieben, was er nicht schreiben sollte. Petrus sagt uns in seinem zweiten Brief, dass heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Und dazu gehört auch der Autor des zweiten Buches der Könige. Man könnte sich manchmal fragen, warum steht das nicht im zweiten Buch der Könige, obwohl es doch in Chroniker steht? Und wir müssen die Antwort geben, Gott hat es so gewollt. Gott wollte, dass das zweite Buch der Könige so geschrieben ist, wie wir es haben, dass es nicht weniger enthält und dass es nicht mehr enthält. Der Verfasser hat, obwohl er vom Heiligen Geist geleitet war, dennoch sorgfältig gearbeitet und auch sorgfältig recherchiert. Er weist immer mal wieder darauf hin, dass er gewisses Quellenmaterial benutzt hat. Im ersten Buch der Könige wird das Buch der Geschichte Salomos erwähnt. Im zweiten Buch der Chroniker wird mehrfach ein Buch der Chroniken der Könige von Israel erwähnt. Das ist nicht das Buch der Chroniker oder die beiden Bücher der Chroniker, die wir haben, denn diese beiden Bücher sind später geschrieben worden, sondern das müssen andere Bücher gewesen sein, die wir nicht kennen. Dann wird ein Buch der Chroniken der Könige von Juda erwähnt. Auch das kommt einige Male vor. Diese Quellen hat der Schreiber benutzt, aber er war dennoch vom Heiligen Geist geleitet. Auch Lukas im Neuen Testament hat sorgfältig recherchiert, aber das heißt nicht, dass er nicht vom Heiligen Geist geleitet gewesen wäre. Alle Bibelbücher sind unter der Leitung des Heiligen Geistes geschrieben. Schauen wir uns jetzt viertens ein wenig die Art der Berichterstattung an im zweiten Buch der Könige. Die Berichterstattung ist sehr selektiv. Ich erkläre gleich, was ich damit meine. Die Bibel ist kein Geschichtsbuch, in der objektiv Geschichte beschrieben wird. Von einem Geschichtsbuch, so wie wir es heute kaufen und lesen würden, würde man eine objektive Berichterstattung erwarten. Man würde nicht erwarten, dass bestimmte Details sehr ausführlich beschrieben werden und andere Dinge kaum beschrieben werden, sondern ein Geschichtsbuch muss relativ objektiv schreiben. Gott schreibt Geschichte anders. Er schreibt selektiv, das heißt, er wählt ganz bewusst aus, was berichtet wird und was nicht berichtet wird. Es ist auffallend, dass einzelne Könige in diesem Buch sehr knapp beschrieben werden. Über manche Könige finden wir kaum Einzelheiten über ihr Leben. Ich habe mal als Beispiel Jerobeam II. Hier genannt. Der Mann hat 40 Jahre regiert, also eine lange Zeit, so lange wie David, so lange wie Salomo, deutlich länger als Josia zum Beispiel. Aber über diesen Mann wird so gut wie überhaupt nichts gesagt. Das würde man in einem Geschichtsbuch anders erwarten, aber eben Gott schreibt nicht wie ein Geschichtsbuch, sondern Gott hat eine Absicht und deshalb gibt es über diesen Mann nichts zu berichten. Andere Könige, die politisch und wirtschaftlich eher geringeres Format hatten, werden dagegen sehr ausführlich berichtet. Über den König Ahab zum Beispiel, einen sehr bösen König, lesen wir sehr, sehr viel. Er hat deutlich weniger kürzer regiert als dieser Jerobeam II., aber über ihn berichtet Gott deutlich mehr. Warum? Weil es für uns wichtig ist, weil Gott uns dadurch unterweisen möchte. Wir sehen als Fazit, es geht Gott nicht so sehr um die politischen, wirtschaftlichen oder militärischen Erfolge, die die Könige damals hatten oder die ein Mensch heute hat, sondern es geht darum, wie Menschen, die Könige damals und wir heute, zu Gott stehen und was wir aus ihrem Leben lernen können. Das ist Gott wichtig, wenn er Geschichte schreibt. Das gilt natürlich nicht nur für das zweite Buch der Könige, das gilt für eigentlich alle geschichtlichen Bücher des Alten Testamentes. Was uns auffällt, wenn wir das zweite Buch der Könige lesen, ich hoffe, ihr habt es vorher gelesen, wäre immer gut, die Bücher vorher zu lesen, die hier behandelt werden, damit man ungefähr weiß, was drinsteht. Es fällt auf, dass von ein paar Ausnahmen abgesehen, bei den meisten Königen gewisse Eingangskommentare gemacht werden und bestimmte Schlusskommentare, die sich in einem gewissen Rhythmus wiederholen. Ich möchte mal so ein paar nennen, weil diese Kommentare einen Rahmen bilden. Nochmal, die sind nicht durchgängig, manchmal sind sie nur teilweise vorhanden. In einem Falle bei der Königin Athalia fehlt der Rahmen ganz, aber im Allgemeinen kommen diese Formulierungen, die ich jetzt aufzeige, doch öfter vor. Zu Beginn eines Königs wird in der Regel die Datierung des Regierungsantrittes genannt, und zwar immer mit Bezug auf die Regierung des Königs in dem anderen Teil. Das heißt, wenn im Südreich ein neuer König regierte, dann wird Bezug genommen auf den König im Nordreich, der zur gleichen Zeit regierte und umgekehrt. Ich denke, Gott möchte damit immer wieder andeuten, dass diese beiden Reiche in seinen Augen zusammengehörten und dass diese Trennung nicht das war, was Gott eigentlich wollte. Dann wird fast immer das Alter der Könige benannt, als sie ihre Regierung begann. Die Zeitdauer der Regierung wird durchgehend genannt, sodass wir ein komplettes Bild bekommen. Bei den Königen von Juda wird sehr häufig die Königsmutter genannt. Das fällt auch auf. Wahrscheinlich hatten die Könige mehrere Frauen, sodass dann es Gott doch wichtig war zu sagen, wer war denn die Mutter des Königs, der jetzt an die Regierung kam. Und das Wichtigste, Gott gibt jeweils ein Urteil über das Leben dieser Könige. Er sagt uns, ob sie gute oder böse Könige waren, ob sie taten, was recht war in den Augen des Herrn, oder ob sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Diese beiden Ausdrücke, was recht war in den Augen des Herrn und was böse war in den Augen des Herrn, die charakterisieren eigentlich das ganze Buch. Danach beurteilt Gott das Leben dieser Könige und danach beurteilt Gott auch unser Leben. Tun wir, was Gott gefällt, oder tun wir, was Gott nicht gefällt? Gott teilt die Könige in diese beiden Gruppen ein. Am Ende des Lebens der Könige wird häufig ein Hinweis auf Quellen gegeben, ich habe das vorhin erwähnt, in denen sich weitere Informationen befinden. Es gibt eine gewisse Nachricht über den König, über den Tod des Königs. Diese Formulierung, er legte sich zu seinen Vätern, die kommt auch immer wieder vor. Das meint, er starb und wurde begraben. Und dann gibt es auch wieder interessanterweise nur bei den Königen von Juda einen Hinweis auf die Begräbnisstätte. Das sind so ein paar Rahmenpunkte, die sehr häufig vorkommen an denen man ja sich so ein bisschen durch dieses Buch hindurchführen lassen kann. Ja, das vierte, das habe ich noch vergessen, ein Nachfolger wird auch meistens dann genannt. Im Falle der Könige von Juda war das immer ein Nachfahre Davids, während es im Falle der 10 Stämme des Nordreiches verschiedene Dynastien gab, die sich gegenseitig die Macht auch abgenommen haben. Ja, schauen wir uns kurz jetzt im Überblick einige Könige an oder die Könige an, die in Israel und Juda regiert haben. Zunächst die Könige im Nordreich Israels im zweiten Buch der Könige. Das ist ungefähr ein Zeitraum von 853 bis 722 vor Christus. Und ich habe schon gesagt, alle Könige taten, was böse war, vor Gott. Hier sind sie einmal genannt mit den Jahren ihrer Regierung. Ahab war der Erste. Wir sprechen jetzt über das zweite Buch der Könige mit 22 Jahren. Es folgte Ahasja mit 2 Jahren Regierungszeit, Joram mit 12 Jahren, Jehu mit 28 Jahren, ein König, der gewisse positive Ansätze zeigte, aber letztlich doch auch tat, was böse war in den Augen Gottes. Dann Joahas mit 17 Jahren Regierungszeit, Joas mit 16, dann Jerobeam der Zweite, 41 Jahre, dann Sekaria, eine ganz kurze Regierungszeit, 6 Monate, Salom noch kürzer, 1 Monat, Menchamnem 10 Jahre, Pakachja 2 Jahre, Pekach 20 Jahre und Hosea der letzte 9 Jahre. Wir sehen, diese Könige waren unterschiedliche Leute, sie haben unterschiedlich lang regiert, sie haben unterschiedlich gehandelt, aber letztlich haben sie alle getan, was böse war in Gottes Augen. Und sie haben das Volk, für das sie Verantwortung hatten, in eine falsche Richtung geführt. Unter Hosea, dem Letzten, wurde Israel dann von den Assyrern endgültig besiegt und hörte auf zu existieren. Wir haben das gelesen, muss 2. Könige 17 heißen, dort wird uns das berichtet. Ja, wenn wir uns die Könige im Südreich anschauen, Könige von Juda, die im zweiten Buch der Könige genannt werden, dann möchte ich zunächst mal die nennen, die vor der Wegführung der 10 Stämme gelebt haben. Dort sehen wir, dass einige gottesfürchtig waren, andere eben nicht und das taten, was böse in den Augen Gottes war. Einige Namen werden wir gut kennen, andere vielleicht weniger gut. König Josaphat, 25 Regierungsjahre, er hat sehr viel Gutes getan, hat auch manches getan, was nicht gut war, aber das Fazit seines Lebens ist, dass er tat, was recht war in den Augen Gottes. Sein Sohn Joram, 8 Jahre regiert, Ahasja 1 Jahr, beide waren böse. Dann kam diese Schreckensherrschaft Athalias, eine extrem böse Königin, auch eine Ausnahme, dass eine Königin regierte. Sie war sehr, sehr böse. Sie hatte alle Königssöhne getötet, nur der Joas, der Nächste dann, der wurde auf wunderbare Weise gerettet. Und dieser Joas, 40 Regierungsjahre, nahm einen guten Anfang, solange sein Onkel, der Priester, lebte. Aber er hat dann leider eine schlechte Fortsetzung genommen. Dann kam Amazia, der Sohn Joas, ein guter König, 29 Regierungsjahre. Asaria oder Usia mit 52 Jahren, ein guter König. Jotam, auch ein guter König. Ahas, ein böser König. Und Hiskia, der uns auch aus dem zweiten Buch der Chroniker gut bekannt ist, wo sein Leben ausführlich berichtet wird, mit 29 Regierungsjahren wieder ein guter König. Wir sehen, es wechselt hin und her. Dann folgen die Könige im Südreich nach der Wegführung der 10 Stämme. Auch hier das gleiche Bild, gottesfürchtige Könige und böse Könige. Der erste Manasse, 55 Jahre, der König, der am längsten regiert hat. Ein böser König, aber doch mit einem guten Ende. Wir haben eben gesehen, Joas, ein guter Anfang und ein schlechtes Ende. Manasse war über sein ganzes Leben hinweg ein sehr böser König sogar. Gott hat ihn auch gestraft, aber am Ende wurde es in seinem Leben Licht, das ist positiv. Sein Sohn Amon, eine kurze Regierungszeit, 2 Jahre, war ein böser König. Dann kommt Josia, eine wunderbare Erweckung. 31 Jahre regiert und dann kommen die letzten vier, Joahas, Joachim, Joachin und Zedekia, und in deren Zeit begannen die Auseinandersetzungen mit den Babyloniern, mit Nebukadnezar, und in diese Zeit fallen die drei Wegführungen der Juden nach Babylon, drei Deportationen, und am Ende der Regierungszeit Zedekias war es dann vorbei mit dem Königtum in Juda. Das war im Jahre 586 vor Christus, als Jerusalem dann endgültig zerstört wurde. Ja, ich habe schon gesagt, und ich möchte das nochmal kurz wiederholen, es ist bemerkenswert, dass trotz des Verfalls und trotz des Niedergangs im Südreich immer wieder gottesfürchtige Könige regiert haben, unter denen Gott besondere Erweckungen gegeben hat. Das macht das zweite Buch der Könige, obwohl es einerseits traurig ist, doch zu einem mutmachenden Buch. Josaphat, Hiskia und Josia sind sicherlich drei herausragende Namen. Es lohnt sich, die Geschichte dieser drei Könige mal für sich persönlich etwas näher zu studieren. Wir werden mit Josia einen kleinen Anfang machen nachher, aber es lohnt sich, alle drei Könige mal persönlich näher anzuschauen. Da liegt großer Segen. Diese Erweckungen unter diesen Königen, die können wir in einem gewissen Sinne auch mit Erweckungen in der Christenheit vergleichen. Erweckungen in der Reformation und auch Erweckungen, die später stattgefunden haben. Das Leben dieser Könige ist bis heute richtungweisend für jeden von uns. Wir sind keine Könige, werden wir auch nicht werden, brauchen wir auch nicht werden, aber von dem Leben dieser Könige, so wie Gott es beschreibt, können wir für uns eine ganze Menge lernen. Diese Könige hatten durchweg gottlose Väter und trotzdem haben sie eine Entscheidung für Gott getroffen, sind mit Gott ihren Weg gegangen und haben auch das Volk, das ja ihnen anvertraut war, positiv motiviert. Ja, jetzt kommen wir zu einer wichtigen Frage für uns. Warum hat Gott das zweite Buch der Könige in sein Wort aufgenommen? Was will er uns mit diesem Buch sagen? Ja, das zweite Buch der Könige berichtet uns historische Fakten. Wir haben das gesehen. Es geht um ein Verzeichnis der Könige von Juda und Israel und ihrer Taten. Es geht um eine chronologische Fortsetzung der Bücher Josua, Richter und Samuel. Darum steht das zweite Buch der Könige in der Bibel. Das ist die historische Bedeutung. Wir nehmen zur Kenntnis, was Gott über die Geschichte dieser Könige zu sagen hat. Zweitens hat das Buch der Könige, das zweite Buch der Könige oder beide Bücher der Könige auch eine prophetische Bedeutung. Es gibt manches in den Büchern der Könige, was uns gewisse prophetische Hinweise liefert auf Ereignisse, die noch zukünftig sind. Ich habe das vorhin schon gesagt, die Regierung Salomos ist ein Bild, ein Hinweis auf die Regierung des Herrn Jesus im tausendjährigen Reich. Auch die Erweckung unter den Königen, unter Josia, hat eine prophetische Bedeutung. Wir haben das eben gesehen, wir können das vergleichen mit Erweckungen, die Gott in unserer Zeit heute schenkt. Gott wird alle Zusagen an sein Volk Israel erfüllen, auch die, die noch in der Zukunft liegen. Aber dann hat das Buch der Könige oder haben die Bücher der Könige eine ganz praktische Bedeutung für uns. Und jetzt wird es für uns eigentlich interessant, jetzt wird es für uns spannend. Es geht ja nicht so sehr um die historischen Fakten. Natürlich nehmen wir die historischen Fakten zur Kenntnis. Es ist auch gut, wenn wir uns ein bisschen damit beschäftigen, so wie wir das jetzt in den letzten 40 Minuten getan haben. Aber die viel wichtigere Frage ist ja, welche geistliche Lektion liegt denn für uns darin? Das Neue Testament sagt uns, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Auch die Schriften des Alten Testamentes, und dass diese Schriften für uns, für unsere Belehrung nützlich sind. Vielleicht lesen wir mal diesen Vers zusammen aus dem 2. Timotheusbrief, wenn mich nicht alles täuscht, Kapitel 3, Vers 16, das ist so einer der bekannten 3 Vers 16 Verse, den kann man sehr gut behalten. 2. Timotheus 3, Vers 16, da sagt Paulus dem Timotheus, alle Schrift ist von Gott eingegeben, auch das zweite Buch der Könige, und nützlich zur Lehre oder
zur Belehrung, nützlich zur Überführung, nützlich zur Zurechtweisung und nützlich zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, das ist praktische Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes, du und ich, wir, vollkommen sein, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Mit anderen Worten, diese Texte des Alten Testamentes helfen uns, dass wir ein Leben führen, an dem Gott Freude hat. Und das ist auch bei diesem zweiten Buch der Könige der Fall. Wir sehen hier, dass Menschen Entscheidungen treffen. Gute Entscheidungen treffen, schlechte Entscheidungen treffen. Sie treffen folgereiche Entscheidungen für sich selbst und auch für ihr Volk. Und von diesen Entscheidungen dieser Menschen können wir heute lernen. Und dieses zweite Buch der Könige zeigt uns eine Reihe von Kontrasten. Da sind Könige, die tun Gutes oder Böses. Da sind Könige, die sind gehorsam oder ungehorsam. Da sind Könige, die leben im Glauben oder im Unglauben. Da leben Könige in Anbetung zu Gott oder im Götzendienst. Natürlich ist das nicht immer 100% und reinrassig so. Auch die Könige, die überwiegend Gutes getan haben, die gehorsam waren, die im Glauben gelebt haben, die Gott angebetet haben, haben Fehler und Schwächen gehabt. Das verschweigt Gott uns auch nicht. Hiskia hat seine Fehler und Schwächen gehabt. Das wird nicht verschwiegen. Josia hat seine Fehler und Schwächen gehabt. Das wird auch nicht verschwiegen. Wir haben vorhin an David gedacht, im ersten Buch der Könige. Der hat auch seine Schwächen und Fehler gehabt. Und trotzdem waren das Könige, an denen Gott Freude gehabt hat, weil sie durchweg den Wunsch hatten, das zu tun, was Gott gefiel, Gutes zu tun. Sie hatten den Wunsch, gehorsam zu sein. Sie wollten im Glauben leben und sie wollten Gott den Platz geben, der ihm gehörte, ihn anbeten. Dass sie dabei fehlerhaft waren und Schwächen hatten, das ist wahr. Aber Gott hat das Herz gesehen. Und deshalb sagt er, sie haben getan, was recht war in meinen Augen. Und davon lernen wir. Wovon wird unser Leben gekennzeichnet? Vom Gutes tun oder vom Schlechtes tun? Ich meine jetzt unser Leben als Gläubige. Vom Gehorsam oder vom Ungehorsam? Leben wir im Glauben oder eher im Unglauben? Leben wir in Anbetung? Geben wir Gott den Platz in unserem Leben, der ihm gehört? Oder haben die modernen Götzen unseres 21. Jahrhunderts uns eher im Griff? Das sind Fragen, die sich stellen, wenn wir dieses Buch für uns lesen. In Sprüche 4 haben wir diesen schönen Vers, der Pfad des Gerechten. Das sind jetzt die Könige, die recht handelten, das taten, was recht war in den Augen Gottes. Der Pfad des Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Dass es da mal Schattenphasen gibt, ist leider so, aber dem Grundsatz nach ist das so, wie Salomo das hier schreibt. Der Weg der Gottlosen, das sind die Könige, die taten, was böse war in den Augen Gottes, ist dem Dunkel gleich. Sie erkennen nicht, worüber sie straucheln. Diese Wahrheit wird uns im zweiten Buch der Könige ziemlich anschaulich illustriert. Jetzt möchte ich in der praktischen Anwendung auf uns 10 Punkte nennen, warum das zweite Buch der Könige für uns wichtig ist. Erstens, unser Leben spielt sich immer vor Gottes Augen ab. Gott fällt ein Urteil über unser Leben. Gott beurteilt, ob wir gerecht oder nicht gerecht, böse gelebt haben. Maßstab der Beurteilung sind nicht wir selbst oder andere Menschen, sondern Gott. Gott spricht ein Urteil, ein Fazit über das Leben dieser Könige. Und Gott beurteilt unser Leben nicht nach unseren irdischen Erfolgen. Er beurteilt nicht, ob wir in der Politik erfolgreich waren, ob wir in der Wirtschaft erfolgreich waren, ob wir eine Position in der Gesellschaft gehabt haben, ob wir vielleicht bekannte Religionsführer gewesen sind. Das alles ist vor Gott nicht so wichtig. Die Frage, die Gott stellt, wenn er unser Leben beurteilt, ist die Frage, ob wir zu seiner Ehre gelebt haben, ob wir ihm geglaubt haben und ob wir ihm gehorcht haben. Das ist eine erste ganz wichtige Lektion, die wir für uns aus dem zweiten Buch der Könige ziehen wollen, wenn wir die Lebensgeschichte der Könige lesen.
Das Neue Testament sagt uns im Hebräerbrief, dass vor Gott kein Geschöpf unsichtbar ist. Alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Gott hat jedes Detail im Leben dieser Könige gesehen. Und er hat es beurteilt und er hat einen Strich darunter gezogen und gesagt, der König hat getan, was recht war in meinen Augen. Der König hat getan, was böse war in meinen Augen. Diesen Strich zieht Gott unter das Leben eines Menschen, auch unter unser Leben. Eine zweite Lektion, die wir den Büchern, dem zweiten Buch der Könige entnehmen können, eine Grundlektion ist diese, dass Gott sich um sein Volk kümmert. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Wir sind Gott nicht gleichgültig. Wenn wir abweichen, bemüht er sich um uns. Wenn wir persönlich abweichen, bemüht er sich um uns. Wenn wir gemeinschaftlich abweichen, auch als örtliche Gemeinde, Gott kümmert sich um uns. Gott lässt uns nicht einfach laufen. Gott möchte uns mit dem prophetischen Wort erreichen. Er möchte uns aufrütteln, er möchte uns wachrütteln. Er warnt uns. Die Propheten haben Gericht angekündigt. Sie haben gesagt, pass mal auf, liebe Leute, wenn ihr so weitermacht, kommt das Gericht Gottes. Aber die Propheten haben auch gesagt, wenn ihr Buße tut, dann wird Gott sich zu euch bekennen. Wenn ihr umkehrt zu Gott, kehrt Gott zu euch um. Hört auf mit euren Wegen, brecht mit eurer Sünde. Lasst das sein, dann wird Gott sich euch wieder zuwenden. Und ich finde das mutmachend, dass Gott nicht gleich einen Strich durch die Sache macht. Drei böse Könige sind genug oder 7 böse Könige sind genug und dann ist Ende. Nein, so handelt Gott nicht. Gott hat Geduld, Gott hat sehr viel Geduld. Und wenn man das zweite Buch der Könige liest, dann fragt man sich, warum hat Gott das eigentlich so lange laufen lassen? Warum hat Gott nicht viel eher im Gericht eingegriffen? Er hat es nicht getan, weil er immer wieder versucht hat, das Volk zu ihm zurückzubringen. Und so kümmert sich Gott auch um uns und dafür sollten wir sehr dankbar sein. Wenn Gott sich nicht so um uns kümmern würde, wo würden wir denn heute sein? Ich glaube, heute Nachmittag wäre keiner hier. Ich jedenfalls nicht. Wenn Gott sich nicht so oft um mich gekümmert hätte, wenn Abweichung da war, wenn Probleme da waren, wenn Niedergang da war im Leben. Gott kümmert sich drum, so wie er sich damals gekümmert hat. Am Ende des zweiten Buchs der Chroniker lesen wir, der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten. Das sind die Propheten. Sich früh aufmachend. Und senden, denn er erbarmte sich seines Volkes und seiner Wohnung. Das steht im zweiten Buch der Chroniker, aber das gilt auch für das zweite Buch der Könige. Gott hat sich sozusagen früh aufgemacht. Er hat nicht lange gewartet. Er hat sich früh aufgemacht. Er hat Propheten gesandt, weil er ein Gott ist, der langsam zum Zorn und groß an Güte ist. Er ist barmherzig für sein Volk. Eine dritte grundsätzliche Lektion, die wir dem zweiten Buch der Könige entnehmen können, natürlich nicht nur, aber auch gerade diesem Buch, Gott steht zu seinem Wort. Er erfüllt, was er verspricht. 10-mal kommt der Ausdruck vor im zweiten Buch der Könige nach dem Wort des Herrn. Was Gott sagt, das trifft immer zu. Und zwar im Positiven wie im Negativen. Wenn Gott Gericht ankündigt, dann führt er das Gericht aus. Wenn Gott Gnade ankündigt, wenn Gott eine Erweckung ankündigt, dann führt er das aus. Gott steht zu seinen Zusagen. Das Neue Testament sagt uns, so viele der Verheißungen Gottes sind, das sind jetzt die positiven Zusagen Gottes in ihm, dem Herrn Jesus ist das Ja. Darum auch durch ihn das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. 2. Korinther 1, Vers 20. Alle Zusagen Gottes, Verheißungen sind Zusagen, Versprechungen Gottes, erfüllen sich im positiven Sinne in der Person seines Sohnes. Daran denken wir gerne. Aber das gilt eben auch in den Ankündigungen des Gerichts. Gott hat das Gericht oft angekündigt im zweiten Buch der Könige. Nicht nur einmal, er hat es oft angekündigt, aber dann war irgendwann der Punkt gekommen, wo Gottes Geduld am Ende war und wo dann auch diese Zusagen Gottes über das Gericht sich erfüllt haben. Ein vierter Punkt, den wir sehr deutlich im zweiten Buch der Könige für uns entnehmen, ist dieser, dass Gott eine Regierung hat. Und Gott hat Prinzipien von Regierung. Nun, was ist die Aufgabe einer Regierung? Mal ganz, ganz vereinfacht gesagt, eine Regierung muss das Schlechte bestrafen und das Gute belohnen. Das ist das Grundprinzip von Regierung. Wo keine Regierung mehr da ist, da ist Anarchie da, da wird nichts mehr belohnt und nichts mehr bestraft und da geht alles drunter und drüber. Aber Gott handelt auch in Regierung. Das heißt, Gott belohnt Treue und Gehorsam. Das können wir deutlich im zweiten Buch der Könige sehen. Und Gott straft Treulosigkeit und Ungehorsam. Gott übt Gericht aus und wir haben schon gesehen, er ist dabei zwar langsam zum Zorn, er hat viel Geduld, aber der Zeitpunkt kommt ganz sicher, wo seine Geduld am Ende ist. Und es ist so. Und doch, selbst im Gericht ist Gott oft gnädig. Und das sehen wir auch im zweiten Buch der Könige. Wir wollen mal das letzte Kapitel aufschlagen, das ist ganz auffallend dort, am Ende von 2. Könige, Kapitel 25. In 2. Könige 25, Vers 21, da heißt es, der König von Babel, Nebukadnezar war das, erschlug sie und tötete sie in Ribla im Land Hamat. Und so wurde Juda aus seinem Land weggeführt. Eigentlich hätte man das zweite Buch der Könige hier enden lassen können. Das war das Ende des Königtums in Juda. Das war das Gericht, das Gott angekündigt hatte, aber das ausgeführt wurde. Aber dann kommt ein Anhang. Und dann gehen wir mal zu Vers 28. Da ist die Rede von Jojakin, dem König von Juda. Und da lesen wir von Evil-Merodach, dem König der Babylonier, Vers 28, er redete gütig mit ihm, also diesem König Jojakin, und setzte seinen Sitz über den Sitz der Könige, die bei ihm in Babel waren, also andere deportierte Könige. Und er veränderte die Kleider seines Gefängnisses und er aß ständig vor ihm, also dem König von Babel, alle Tage seines Lebens. Und sein Unterhalt, ein ständiger Unterhalt, wurde ihm vom König gegeben, alle Tage seines Lebens, so viel er täglich benötigte. Merken wir, wie dieses Buch endet? Das Buch endet mit Gnade. Das hatte dieser Jojakin überhaupt nicht verdient. Es war ein gottloser, ein böser König. Und doch am Ende wendet Gott ihm eine gewisse Gnade zu. Und mit dieser Gnade schließt das Buch. Im Propheten Sacharja lesen wir diesen Vers, er wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade ihm. Oder im Propheten Nahum, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft und er hält keineswegs für schuldlos den Schuldigen. Dieser Jojakin bekam seine Strafe und doch wandte Gott ihm Gnade zu. Ich finde, das ist eine sehr schöne Lektion, die wir diesem Buch entnehmen. Das heißt nicht, dass wir mit dieser Gnade Gottes spielen könnten. Wisst ihr, Gnade ist immer unverdient. Und wir dürfen mit dieser Gnade nicht spielen. Aber Gott ist ein heiliger und gerechter Gott. Er bringt Gericht, aber er ist ein gnädiger Gott. Und wie oft ist Gott selbst im Gericht noch gnädig? Ein fünfter Punkt, den wir diesem zweiten Buch der Könige entnehmen wollen, ist die Warnung vor dem Götzendienst. Die große Sünde des Volkes Israel, der 10 Stämme, war Götzendienst. Und auch die große Sünde der 2 Stämme war Götzendienst. Gott wurde an die Seite gestellt und Ersatzgötter, damals aus Holz und Stein gebaute Götter, nahmen die Stelle Gottes ein. Nun, wenn wir das Neue Testament lesen, dann werden wir als Christen dort vor Götzendienst gewarnt. Johannes schließt seinen ersten Brief auch mit einer überraschenden Feststellung: Kinder, hütet euch vor den Götzen. Es kommt da ganz überraschend am Ende des ersten Johannesbriefes. Man würde den Satz da überhaupt nicht erwarten an der Stelle, weil Johannes eigentlich ein ganz anderes Thema hat. Er schreibt über die Familie Gottes, über das ewige Leben, über wunderbare Beziehungen. Und dann auf einmal zum Schluss kommt dieser Satz: Kinder, hütet euch vor den Götzen. Was sind die Götzen unserer Zeit heute? Das sind nicht die Götzen aus Holz und Stein, die gibt es leider auch wieder. Ja, da steht so mancher Buddha irgendwo rum, das sind solche Hausgötzen. Aber das ist, glaube ich, nicht unser erstes Problem. Aber ein Götze, um es mit einem etwas neudeutschen Wort zu sagen, dann verstehen wir sofort, was gemeint ist, ist ein Idol. Und was Idole sind, das wissen wir wahrscheinlich heute besser als das, was Götzen sind. Idole gibt es überall. Im Sport gibt es die Sportidole. In der Mode gibt es die Idole, in der Musik, in der Kunst, überall finden wir diese Idole. Menschen, denen man huldigt, Menschen, denen man nacheifert, die man beneidet, das sind die Idole, die Götzen unseres 21. Jahrhunderts. Aber das müssen nicht unbedingt Menschen sein, oft sind es Menschen, das können auch sachliche Dinge sein. Habsucht wird im Neuen Testament ausdrücklich als Götzendienst bezeichnet. Habsucht ist, dass man etwas für sich haben möchte. Das kann monetär Geld sein, das kann aber auch Ehrsucht sein. Habsucht, etwas für sich haben zu wollen. Der Mensch im Mittelpunkt, überall wo das Wort Ego vorkommt, da ist die Gefahr, dass der Mensch selber zum Götzen wird. Egoismus, egozentrisch leben. Das sind viele Worte, wo dieses Wort Ego vorkommt. Da müssen wir auf der Hut sein und da ist auch dieses Wort eine Warnung. Dieses Buch für uns eine Warnung. Josua sagt am Ende seines Lebens zu dem Volk, ein bekannter Vers: Wenn es übel ist, in euren Augen dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Seine Wahl, die man treffen muss, so wie die Könige auch eine Wahl getroffen haben, für oder gegen Gott, für den Götzendienst oder dagegen. Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Das ist ganz aktuell. Ob den Göttern, denen eure Väter gedient haben, das sind die alten Götzen, die jenseits des Stromes wohnten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, das sind die Götter unserer Tage. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist diese Entscheidung, vor die Josua damals das Volk stellte, und vor diese Entscheidung stellt das zweite Buch der Könige auch uns. Keine Götzen. Ein sechster Punkt. Gott legt großen Wert auf Gehorsam. Das zweite Buch der Könige ist geprägt vom Gehorsam oder Ungehorsam seinem Wort gegenüber. Das Gesetz, damals für die Kinder Israel, Richtschnur, wir würden heute sagen, das Wort Gottes für uns, wird in diesem Buch der Könige, diesem zweiten Buch der Könige, 10-mal erwähnt. Gott beurteilt die Menschen auch danach, was sie mit seinem Wort getan haben, mit seinem Gesetz. Gehorsam oder ungehorsam? Und das ist auch für uns heute eine entscheidende Frage. Es geht nicht so sehr darum, was wir dabei empfinden, ob wir das gut und richtig finden, sondern, ich habe das vorhin schon gesagt, es geht um die Beurteilung Gottes. Und der Maßstab ist das Wort Gottes, ist nicht unser persönliches Empfinden, ist nicht Trend oder Zeitgeist, sondern es geht um das Wort Gottes. Samuel sagt zu Saul, 1. Samuel 15, hat der Herr gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widde. Es kann sein, dass wir es gut meinen, dass wir es gut wollen, aber es geht nicht darum, was wir meinen und was wir wollen, was wir denken, was wir empfinden, sondern hier sehen wir deutlich, Gott sagt, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Nicht, als wenn Gott keine Freude an Schlachtopfern hätte. Das hat er schon. Aber gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken, besser als das Fett der Widder. Das Fett war das Beste, was Gott für sich beanspruchte bei den Opfern. Und doch sagt Gott, wenn ihr mir das Fett bringt, das Beste der Tiere, aber nicht aufmerkt, nicht gehorcht, dann nützt das nichts. Es geht darum, wie stehen wir dem Wort Gottes gegenüber. Und damit konfrontiert uns das zweite Buch der Könige. Ein siebter Punkt, der ist auch wichtig. Es wird schon mal gesagt, Gott hat keine Enkelkinder. Und das ist wahr. Gott hat nur Kinder. Es fällt auf beim Lesen des zweiten Buchs der Könige, dass sehr treue Könige, oft sehr verdorbene Thronfolger hatten und dass verdorbene Könige sehr gottesfürchtige Thronfolger hatten. Jeder König musste für sich entscheiden. Damit sage ich nicht, dass die Königsväter nicht eine große Verantwortung für ihre Söhne hatten. Das hatten sie. Und das haben wir heute auch. Wir als Eltern oder als Ältere in einer örtlichen Gemeinde, wir haben Verantwortung für die Jüngeren. Das ist überhaupt keine Frage. Aber kein Vater und keine Mutter kann sein Kind bekehren. Das Kind muss sich selbst bekehren. Die jungen Leute müssen selbst eine Entscheidung für den Herrn Jesus treffen. Wir Eltern können den Kindern dabei helfen. Wir können es ihnen leicht oder wir können es ihnen schwer machen. Das ist wahr, aber letztlich muss jedes Kind, jeder Mensch, ob jünger oder älter, selber entscheiden, so wie die Könige entscheiden mussten. Gott hat keine Enkelkinder. Jeder muss sich selbst entscheiden. Gott hat nur Kinder, die aus Gott selbst direkt geboren worden sind. Die Eltern können noch so gottesfürchtig sein, das ist keine Garantie dafür, dass die Kinder das auch sind. Der Jesus sagt, nein, Johannes sagt, Menschen, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wer aus Gott geboren ist, ist ein Kind Gottes. Kein Enkelkind, sondern ein Kind Gottes. Gottesfürchtige Eltern garantieren keine gottesfürchtigen, gottesfürchtige Eltern garantieren keine gottesfürchtigen Kinder. Aber umgekehrt, und das ist genauso wahr, gottlose Eltern müssen nicht zwangsläufig gottlose Kinder haben. Gott handelt individuell. Ja, das ist der achte Punkt. Der schließt direkt dann an. Eltern haben einen großen Einfluss auf ihre Nachkommen. Das lehrt uns das zweite Buch der Könige auch. Wir haben das eben in Kapitel 17 einmal gelesen. Dieser Ausdruck, der kommt 11-mal in dem zweiten Buch der Könige vor, dass von den Sünden Jerobeams die Rede ist, in denen seine Nachfolger wandelten. Damit waren sie nicht entschuldigt, überhaupt nicht. Sie hätten es anders entscheiden können. Und trotzdem hat Jerobeam so ein schlechtes Beispiel gesetzt, dass Gott 11-mal sagt, da sind Menschen, die haben in den Sünden Jerobeams gewandelt. Er hat ein negatives Beispiel gesetzt. Umgekehrt wird 4-mal darauf Bezug genommen, dass Nachfahren Davids in den Wegen ihres Vaters David gehandelt haben. Der David war hunderte von Jahren tot und da gab es immer noch Könige, die wandelten in den Fußspuren, in den Wegen ihres Vaters David. David hatte ein gutes Beispiel gesetzt. Und so wollen wir uns durch die Lektüre des zweiten Buches der Könige auch Mut machen lassen, ein gutes Beispiel für unsere Nachkommen zu setzen. Psalm 128, glückselig jeder, der den Herrn fürchtet, der auf den Wegen des Herrn wandelt. Denn essen wirst du die Arbeit deiner Hände. Glückselig wirst du sein und es wird dir wohlergehen. Deine Frau wird wie ein fruchtbarer Weinstock sein im Innern deines Hauses. Deine Söhne wie Ölbaumsprossen rings um deinen Tisch. Siehe, so wird gesegnet sein der Mann, der den Herrn fürchtet. Segnen wird dich der Herr von Zion aus und du wirst das Wohl Jerusalems schauen alle Tage deines Lebens und sehen die Kinder deiner Kinder. Das ist natürlich alttestamentlicher Boden, auf dem wir uns hier befinden, aber wir sehen doch, wie Gott es segnet, wenn Eltern gottesfürchtig ihren Weg gehen, ihren Weg mit Gott gehen. Es hat einen positiven Einfluss auf die Kinder. Eine 9. Belehrung. Ein guter Anfang bedeutet nicht immer ein gutes Ende. Ich habe das Beispiel von Joas vorhin erwähnt, der eine Zeit lang mit dem Herrn ging und sich dann abwandte, als sein Berater nicht mehr lebte. Wir sehen das leider auch bei Josia. Sein Ende war nicht gut. Ein guter Anfang bedeutet nicht immer ein gutes Ende. Ein guter Start ist natürlich wichtig. Ich möchte das den jungen Leuten vor allen Dingen sagen, es ist nie zu früh, dem Herrn zu folgen, aber es kommt darauf an, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu bleiben. Wisst ihr, das Christentum oder das christliche Leben wird ja öfter mit einem Wettlauf verglichen. Aber es ist eben kein 100-Meter-Lauf, sondern es ist ein Marathon. Es ist ein Langstreckenlauf. Das christliche Leben ist ein Langstreckenlauf. Der gute Start ist wichtig, aber man muss auch dann dranbleiben, man muss am Ball bleiben, nicht aufgeben. Und wenn wir gut angefangen haben, ist es keine Garantie dafür, dass es auch gut weitergeht. Ein schlechter Anfang im Gegenzug muss nicht immer ein schlechtes Ende bedeuten. Das ist auch mutmachend. Wir haben Könige, die schlecht begonnen haben, aber die gut aufgehört haben. Manasse ist ein solches Beispiel. Gott kann auf den krummen Lebenslinien eines Menschen immer noch gerade schreiben. Und daraus folgt, und das möchte ich den Älteren sagen, es ist nie zu spät, sich für die Nachfolge zu entscheiden. Solange wir leben, ist es nie zu spät, seinem Leben eine Kehrtwendung zu geben. Das lehrt uns gerade das Beispiel dieses Königs Manasse. Es ist nie zu früh und nie zu spät, dem Herrn zu dienen. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten. Ihr sollt seine Gebote halten und seiner Gestimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. So lesen wir es im 5. Buch Mose, Kapitel 13. Das gilt für uns alle, ob wir jünger oder älter sind. Gott möchte, dass wir ihm nachfolgen. Das lehren uns die Beispiele der Könige. Ein 10. Punkt, der auch auffällt, noch deutlicher wird das im 2. Buch der Chroniker. Oder überhaupt in den Büchern der Chroniker, in beiden Büchern, aber das sehen wir auch hier. Gott legt großen Wert auf sein Haus. Das Thema Gottesdienst im Tempel wird immer wieder betont. Gerade in den Erweckungen am Ende der Könige, Hiskia und besonders Josia, wir werden das noch sehen, spielt der Gottesdienst im Tempel eine große Rolle. Es muss schmerzlich gewesen sein für Gott, dass er diesen Tempel schließlich verlassen musste und der Zerstörung Preis geben musste. Wir lernen, es kommt nicht nur auf unser persönliches Glaubensleben an, sondern das Haus Gottes, im Neuen Testament wird uns gesagt, das ist die Versammlung, die Gemeinde Gottes, spielt in den Augen Gottes eine große Rolle. Da geht es um unser gemeinschaftliches Leben als Christen. Und auch das ist für Gott eine wichtige Sache. Im Propheten Haggai oder durch den Propheten Haggai wirft Gott seinem Volk vor, ist es für euch selbst Zeit? Da haben wir wieder für euch selbst dieses Wörtchen Ego, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus, das ist der Tempel, wüst liegt. Und das Neue Testament erklärt uns, dass wir wissen sollen, wie man sich verhält im Haus Gottes, dass die Versammlung oder Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wir leben in diesem Haus Gottes, wir arbeiten an diesem Haus Gottes und wir lernen, und wir werden das nachher bei Josia nochmal etwas sehen, wie wichtig auch das Gott ist. Ja, ganz kurz noch die Gliederung dieses Buches. Wir können das in zwei große Teile teilen. Die ersten 17 Kapitel zeigen die späte Geschichte des geteilten Königreiches und das Ende des Nordreiches. Wir haben daraus gelesen, die Kapitel 18, Vers 25 zeigen die späte Geschichte des überlebenden Nordreiches, also Juda, die zwei Stämme, und dann sein Ende. Über die Detailgliederung gehe ich jetzt hinweg, das müssen wir jetzt nicht alles vorlesen, ihr bekommt ja die Präsentation, das könnt ihr euch zu Hause nochmal in Ruhe angucken, wie die Kapitel aufgeteilt sind. Das ist jetzt ziemlich viel, da müssen wir nicht durchgehen, aber wir sehen eben diese zwei Teile, zuerst als beide Königreiche noch existierten und dann zum Schluss nur noch das Königreich Juda im Süden. Ja, zum Fazit, und dann sind wir auch am Ende dieses ersten Teiles. Der zweite Teil wird nicht ganz so lange dauern, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ein kurzes Fazit. Das zweite Buch der Könige beschreibt uns eindrucksvoll die Geschichte des Niedergangs und die Verantwortung der Könige von Juda, Südreich und Israel, Nordreich. Die Schuld lag zu 100% bei den Königen und dem Volk, das diesen Königen folgte. Und deshalb hat Gott das Gericht gebracht. Das ist das eine. Andererseits spricht dieses Buch gleichzeitig eindrucksvoll über Gottes Gnade und über Gottes Treue, die immer über das Gericht hinausgeht. Das Volk, das in diesem Buch zugrunde geht, hat eine Zukunft. Das ist erstaunlich. Im zweiten Buch der Könige geht eine ganze Nation zugrunde, verschwindet quasi von der Bildfläche, und das ist ja nicht das erste Mal, nicht das letzte Mal, dass Israel von der Bildfläche verschwindet. Und doch hat dieses Volk eine Zukunft. Gott sagt durch den Propheten Jesaja: Tröstet mein Volk, spricht Gott, redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet und dass ihre Schuld abgetragen ist und dass sie von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen hat für alle ihre Sünden. Der Ausgangspunkt für das Elend in Israel und Juda
war der Fehler Salomos. Aber gerade Salomo ist derjenige, der vorher in seinem Leben ein Hinweis ist auf die wunderbare Zukunft, die es auch immer noch für Israel gibt. Es gibt heute wieder ein Land Israel. Es gibt eine Nation Israel. Und wir sehen, wie diese Nation Israel, dieses Volk, immer wieder unter Druck steht. Und das wird sich nicht verändern, das wird nicht besser werden, das wird schlechter werden. Aber dieses Land hat eine herrliche Zukunft. Dieses Volk hat eine herrliche Zukunft. Der Herr Jesus wird einmal wie Salomo, der Friedenskönig, über dieses Reich herrschen.